Stammtisch.
Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
Reflab.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Stammtisch. Wir sprechen heute auf Hochdeutsch, weil wir einen wichtigen deutschen Gast mit in der Runde haben, zumindest digital. Tobi Feigs, herzlich willkommen.
Ja, ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich an eurem Stammtisch Platz nehmen darf. Das ist mir eine besonders große Freude und Ehre. Danke, dass ihr mir Asyl gebt in der Schweiz.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Vorstellung du noch brauchst. Der ist bekannt aus Funk und Fernsehen.
Und Fahndungsblatt, ne? Oder wie war das?
Genau. Nein, du bist Professor für praktische Theologie an der CVJM Hochschule in Kassel, bist inzwischen sogar Direktor der Hochschule geworden, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe.
So ist das.
Und du hast ein eigenes Institut, ein empirisches Institut gegründet. Empirica heißt das auch, und das wird davon wird heute nochmal die Rede sein. Ich bin aber nicht mit dir allein am Tisch, virtuellen Stammtisch, sondern mir gegenüber im Studio sitzt Mathieu Dobler-Paganoni. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Manuel, dass ich hier sein kann.
Ja, Mathieu, wir kennen uns auch schon länger, würde ich sagen. Und du hast mit einer gewissen Beharrlichkeit, hast du mir auch das Thema immer wieder auf den Tisch gebracht oder in die Mailbox, über das wir heute sprechen. Du arbeitest bei Interaction und ihr habt dieses Plattform Stopp Armut oder diese Konferenz Stopp Armut, wofür ihr wahrscheinlich in der Öffentlichkeit auch am bekanntesten seid. Ja, vielleicht kannst du gerade erklären, worüber wir heute sprechen, weil das Ganze ist nämlich von euch ausgegangen, ja?
Ja, genau. Genau, es freut mich, hier zu sein. Heute sprechen wir über die GENA-Studie, eine Studie zu sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit. Und wir haben diese Studie im Rahmen unserer Kampagne Stopp Armut lanciert vor 3 Jahren. Da kam die Idee auf, wir möchten als Kampagne wissen, wie es denn genau wirklich steht um diese Themen, besonders in Kirchgemeinden, und was Christen dazu denken, Christinnen dazu denken. Und sozusagen als Dachverband Interaction, Dachverband von christlichen Hilfswerken, haben wir im Rahmen dieser Kampagne gesagt, komm, wir möchten eine Studie machen, wollen es genau wissen, damit unsere Sensibilisierungsarbeit, die wir tun zu diesen Themen, nicht einfach aufgrund unseres Bauchgefühls geschieht, sondern im besten Fall aufgrund einer Studie, die uns Daten liefert, wie es wirklich ausschaut in den Kirchen zu diesen Themen. Und dazu haben wir dann Tobi gefragt und das Institut Empirica, die dann die Studie sehr seriös und super umgesetzt haben.
Ja, also das ist eine hochaufwendige Sache gewesen, wenn ich das so richtig in den Blick genommen habe. Ihr habt da Jahre dran gearbeitet, also das ist nicht irgendjemand mal unter der Dusche in den Sinn gekommen und am nächsten Morgen hat er da die Ergebnisse präsentiert, sondern das war eine aufwendige, auch Konzeptionalisierungsphase. Ihr habt da euch gefragt, was muss man da abfragen? Ihr habt da nach allen Regeln der Kunst und Statistik habt ihr den Fragebogen gestaltet und dann Hunderte von Leuten befragt, oder?
Ja, so kann man das sagen. Tobi kann da sicher noch mehr Einblick geben, aber es gab tatsächlich eine Phase von Research, also von wissenschaftlichen Untersuchungen, Vergleiche mit anderen Studien, Hypothesen testen, Pre-Tests mit verschiedenen Leuten, bis man dann den Fragebogen auch lanciert hat. Das war ein langer Prozess. Die Idee kam sozusagen über Nacht, aber bis man dann die Resultate hatte, war es tatsächlich ein ganz weiter Weg, wo wir auch viel gelernt haben natürlich, ja, von Empirica.
Ja. Und das Anliegen dahinter, du hast das jetzt schon ein bisschen angetönt, aber lass uns das gerade zu Beginn des Gesprächs nochmal herausstellen. Was ist der Herzschlag dahinter? Es ist ja nicht so, dass jetzt ihr alle einfach wahnsinnig viel Freude an Umfragen habt oder auch so viel Geld übrig hattet, dass ihr dachtet, ja komm, wir machen mit dem Tobi eine Studie, der ist für alles zu haben.
So ist es, die Wahrheit raus.
Jetzt ist es gesagt.
Ja, der Herzschlag ist schon, sind die Themen von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, die der Herzschlag von Stopp Armut sind. Und ich glaube, in dem Falle auch sind wir der Überzeugung, dass es der Herzschlag auch ein Gottesherzschlag ist, ein Thema, das sehr präsent ist in der Bibel und mein eigener Herzschlag ist und ich das auch verknüpfen kann mit meiner Arbeit bei Interaction Stopp Armut. Und ja, wir wollten einfach wissen, also diese Arbeit, die für uns zentral erscheint und die wir äußerst wichtig finden, dass sie in Kirchen auch ihren Platz findet, auch aus theologischer Sicht immer wieder reflektiert wird. Ja. Was denken denn wirklich heutzutage Christinnen und Christen darüber? Das war uns wichtig herauszufinden.
Ja. Ja, und Tobi, ich weiß von dir ja, du hast die letzten Jahre immer nach Aufgaben gesucht, weil du so wenig zu tun hast. Aber nein, im Ernst, ich weiß, du hast einen wahnsinnig vollen Terminkalender und ganz viele Hüte auf. Warum war das für dich eine Sache, von der du dich hast überzeugen lassen? Warum dachtest du, als Stopp Armut mit der Idee gekommen ist, ja, da könnten wir mal ein paar hundert Stunden investieren rein?
Ja. Also das Erste ist, dass mich die Idee und diese Forschungsfrage tatsächlich angezündet hat, auch wenn wir in der Metapher bleiben. Also ich fand das sehr, sehr interessant und sehr spannend und ich spitze die Forschungsfrage noch mal ein bisschen zu, weil das ist das, was mich tatsächlich dann auch umgetrieben hat. Nämlich macht Glaube einen Unterschied bei nachhaltigem Verhalten oder beim Verhalten von gegenüber sozialer Gerechtigkeit. Also, und das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil man hört ja in den sozialen Medien und überall unter Christinnen und Christen, die einen sind für Nachhaltigkeit, die anderen sind dagegen. Und manchmal hat man so das Gefühl, naja, das ist so 50-50 vielleicht, je nachdem, wo man hinhört und wer lauter schreit und so oder in welchem Milieu man sich gerade befindet. Und da fand ich diese Frage schon mal entscheidend. Gibt es da einen Unterschied? Und fördert der Glaube gerechtes Verhalten und nachhaltiges Verhalten oder hindert er es sogar? Also das waren offene Forschungsfragen, die wir uns gestellt haben und mit denen wir dann ins Feld sind. Und uns hat das dann tatsächlich so begeistert, dass wir diese Umfrage nicht nur in der Schweiz gemacht haben, sondern dass wir auch noch Partner in Deutschland gesucht haben und die auch in Deutschland durchgeführt haben. Und weil wir dachten, na, das ist schon eine Frage, die gerade ja sehr relevant ist. Und was mich ja manchmal so ein bisschen nervt, dass dieses Bauchgefühl, von dem Mathieu gesprochen hat, das nutzen ja immer alle für ihre Zwecke. Und da dachte ich, da mal seriöse wissenschaftliche Zahlen zu haben, an denen man sich ja dann gerne auch abarbeiten kann. Aber das wäre tatsächlich ein guter Beitrag. Und deshalb waren wir, also nicht nur ich, sondern das ganze Team vom Institut Empirica, Tobias Künkler, mit dem ich das zusammen leite, aber auch die Mitarbeitenden, da alle gleich ganz begeistert und haben uns dann auf den Weg gemacht und haben dann 3 Jahre lang tatsächlich das geforscht, in Theorie, in anderen Studien. Wir haben ja auch Vergleichsstudien, die wir genommen haben, wo wir auch Fragen rausgenommen haben aus anderen wissenschaftlichen Studien, so dass wir Zahlen auch vergleichen können und so weiter. Und wir haben eine ganz besondere Zielgruppe uns rausgesucht, die man auch vielleicht noch mal kurz erklären muss. Also macht der Glaube einen Unterschied? Das heißt, jetzt für Leute, die keinen Glauben haben, das war nicht unsere Zielgruppe. Ja, oder für Leute, die nur, sag ich mal, der Glaube ein Add-on ist. Die sagen, na, Glaube finde ich ganz wichtig irgendwie, die Werte finde ich, das hat jetzt keine Auswirkung auf mein Leben, aber ich finde es gut, ey, Weihnachten in die Kirche zu gehen und ich bin auch Kirchenmitglied, weil die Kirchen sind diakonisch stark, das finde ich gut. Das war auch nicht unsere Zielgruppe, sondern wir haben Leute gesucht, die sagen, nee, der Glaube, der macht in meinem Leben einen Unterschied, der hat eine Bedeutung, weil wir ja wissen wollten, wie steuert dieser Glaube jetzt diese Frage nach Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit? Ja. Und in der Religionssoziologie nennt man diese Gruppe, die kann man auch sehr genau bestimmen dann, Hochreligiöse. Wenn man den Begriff nicht kennt, ist der ein bisschen strange, dann klingt das so ein bisschen nach Fundamentalismus, ist es aber gar nicht. Also in Deutschland und der Schweiz sind ungefähr 15% der Menschen hochreligiös, im Jugendalter noch ein bisschen höher, die Leute älter werden ein bisschen niedriger. Und das ist ein Begriff, den gibt es auch in allen Religionen, gilt für alle Konfessionen. Und wir haben uns dann konzentriert auf alles, was im weitesten Sinne evangelisch hochreligiös ist. Also von Freikirchen, freikirchlichen Vergemeinschaftungen, evangelische Kirche, reformierte Kirche, dann in der Schweiz landeskirchlichen Gemeinschaften und alles, was zu diesen, man nennt das evangelische Gemeinschaften und Kirchen der Reformation. Ja, und das war sozusagen unsere Zielgruppe. Und damit wir die gut abbilden können und auch wissen, wo die herkommen, haben wir mit dem Sinus-Institut zusammengearbeitet. Das ist so seit 30, 40 Jahren eines der renommiertesten Institute, die Milieuforschung machen. Und die haben auch eben sehr gute Instrumente, die man dann nutzen kann und wo man genau hinterher eine Milieuverortung hat, sodass wir genau sagen können, aus welchen Milieus kommen denn unsere Befragten, damit wir dadurch auch eine gute Interpretation der Daten haben. Wir haben also über 2.500 Menschen befragt und können die ihrem Milieu genau zuordnen.
Ja, ja, also vielen Dank für die Schärferstellung. Das ist noch wichtig zu wissen, dass ihr euch da vor allem auf eben sogenannt hochreligiöse Menschen konzentriert habt, um herauszufinden, was ist eigentlich die Auswirkung des Glaubens auf diese Themen, genau. Soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Hat das eine Auswirkung? Gibt es negative oder positive Verstärkungszusammenhänge und so? Da habt ihr euch darauf fokussiert. Hochreligiöse sind nicht identisch mit den Evangelikalen oder den Fundamentalisten oder den Pietisten, auch wenn es sicher Überschneidungen oder Deckungsflächen gibt.
Also es hat in Freikirchen signifikant mehr Hochreligiöse als in der reformierten Kirche der Schweiz oder in der evangelischen Landeskirche. Ja. Prozentual. Von den Zahlen her hat es aber mehr Hochreligiöse in der evangelischen Kirche als in allen Freikirchen zusammen.
Ja, also absolut
in absoluten Zahlen. Ja. Genau, weil natürlich, wenn man ungefähr sagt, es sind 10-15% Hochreligiöse in der evangelischen Kirche, ja, bei 18.5 Millionen Mitgliedern, dann sind das natürlich viel mehr als alle Freikirchen zusammen. Also da muss man immer ein bisschen gucken, prozentual von allen Mitgliedern gerechnet, ist in Freikirchen natürlich mehr. Und dort ist es dann auch nicht gleich. Dort ist in den Pfingstkirchen höher als in den FEGs und so weiter. Also das ist relativ gut erforscht. Also der Bertelsmann Religionsmonitor, die haben benutzen diese Messskala. Und von denen haben wir das auch. Und die wird in über 25 Ländern benutzt. Und das ist die größte Religionsforschung weltweit. Und da gibt's so alle 4-5 Jahre wird die neu aufgelegt und da hat man auch sehr gute Vergleichsdaten und so weiter. Und wir haben sozusagen mit dieser Originalskala auch gearbeitet, sodass auch da wieder unsere Ergebnisse vergleichbar sind mit den Ergebnissen von denen und so weiter.
Ja. Ja, also es wäre falsch zu sagen, dass ihr einfach eine Freikirchenstudie angestrengt habt,
genau.
Sondern das ist eine Studie, die auch in den Volkskirchen, Landeskirchen, reformiert, evangelisch relevant ist und auch eben eine Basis hat. Die Menschen, ein Teil, rund die Hälfte der Menschen zählen sich zu einer der großen Landeskirchen dazu, der evangelischen Reformierten, und von daher sind die Ergebnisse auch für dieses Umfeld total spannend.
Absolut. Also da glaube ich, das merken wir jetzt ja auch in den Veröffentlichungen, dass das natürlich interessant ist für die Kirchen. Also ganz unterschiedlich. Also wir haben ja festgestellt, dass natürlich in eher konservativeren Milieus das Thema ein bisschen kritischer gesehen wird. Also in Freikirchen, auch im Vorfeld. Wir haben ja mit der Evangelischen Allianz zusammengearbeitet, genauso wie eben mit der Evangelischen Kirche und so weiter und so fort. Und da war in der evangelischen Kirche, natürlich ist das Thema in der Mitte der evangelischen Kirche mehr verortet und mehr präsent. Und die waren da bereiter, weil sie gesagt haben, ja, das ist unser Thema sowieso. Und in den Freikirchen, Evangelische Allianz, da war man so ein bisschen zögerlich am Anfang. Ah, ist das auch seriös oder kommen wir da vielleicht zu schlecht oder zu gut weg, ja. Und das war dann aber gut. Es waren gute Gespräche und wir haben das ja alles offengelegt. Auch jetzt, wir haben einen Forschungsbericht von 180 Seiten. Da kann man sich für alle Nerds mal reinlesen, wie wir vorgegangen sind, wie die Verteilwege waren und so weiter und so fort.
Das können wir auch verlinken dann übrigens.
Genau, das könnt ihr gerne verlinken.
In der Folge verlinken. Und das ist alles frei zum Download.
Genau, das ist Wissenschaft. Das ist immer, muss immer alles offengelegt werden, damit es nachvollziehbar ist. Das ist uns natürlich total wichtig.
Ja. Ja, vielen Dank. Also jetzt haben wir ein Bild von der Umfrage und von der Studie. Mathieu, lass uns mal zu den Ergebnissen gehen. Ihr seid ja mit vielleicht gewissen, auch nicht nur impliziten, sondern auch expliziten Erwartungen und Hypothesen an diese Studie herangegangen. Ich gebe dir mal zuerst das Wort. So, welche Überraschungen gab es denn? Oder wo haben sich die Erwartungen bestätigt und wo habt ihr irgendwie gestutzt und gedacht, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, also grundsätzlich, ja, ist eine gute Frage. Grundsätzlich war ich nicht sonderlich überrascht jetzt von gewissen Ergebnissen, wo ich gedacht habe, boah, das ist ein richtig bahnbrechend, habe ich mir überhaupt nicht so gedacht. Also, dass es eine gewisse Zustimmung gibt zu diesen Themen, habe ich mir erhofft, habe ich mir erdacht. Dass sie aber so hoch ausfiel in dieser Deutlichkeit, also dass ungefähr 90% sagen, das sind wichtige Themen des christlichen Glaubens, Kirche soll sich engagieren für das, es ist wichtig für meinen Glauben. Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, das habe ich in dieser Deutlichkeit nicht so erwartet. Das hat mich überrascht, eigentlich kann man sagen positiv überrascht, aber hat mich auch zum Nachdenken gebracht, wie deckt sich das mit der Praxis, die wir beispielsweise sehen in unserer Arbeit, wo wir Kirchen dazu versuchen zu mobilisieren, sensibilisieren oder auch eben dem berühmten Bauchgefühl, das manchmal mir was anderes sagt, dass das eben noch nicht Themen sind, die in der Mitte der Kirchen angekommen sind. Von dem her, das war für mich schon überraschend, also wie positiv die Grundstimmung war. Grundsätzlich. Also,
und du würdest auch, und das kann man auch sagen, quasi im Vergleich zum Rest der Gesellschaft, könnte man sagen, die Beteiligung oder das Interesse oder die Bedeutung dieser Themen, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, ist unter hochreligiösen Christinnen und Christen deutlich höher als im Durchschnitt der Gesellschaft.
Also zumindest einzelne Themen, wie zum Beispiel, wir haben einen Schwerpunkt, waren die SDGs, Kenntnisse zu diesen globalen Zielen, den Entwicklungszielen der UN, die ökologische und Gerechtigkeitsziele vereinbaren, Ziele zu Armut. Und da war die Kenntnisse zu diesen Zielen, die war höher bei unserer Stichprobe als im Vergleich zur Schweizer Bevölkerung. Ja. Auch die Zustimmung, ob die Entwicklungszusammenarbeit, also auch ein Ausdruck, könnte man sagen, für eine nachhaltige Entwicklung, für gerechtere Strukturen, da gab es auch eine höhere Zustimmung. Stimmt, dass das steigen soll als sonst in der Schweizer Bevölkerung. Also es gab schon einzelne, diese Bereiche, ja, die waren höher in unserer Stichprobe als sonst im Vergleich zur Gesamtschweizer Bevölkerung. Ja. Das hat mich positiv überrascht. Ja.
Ja. Ja. Also ich glaube, ich würde erstmal zustimmen, die Ergebnisse sind insgesamt positiver ausgefallen, als wir das in unseren Hypothesen, also man stellt am Anfang immer Hypothesen auf, dann also Theoriearbeit, Hypothesen, dann Fragebogenentwicklung und so weiter. Und das ist also definitiv so, wobei man da auch jetzt nochmal genauer drauf schauen muss. Nämlich, es gibt auf der einen Seite eine sehr hohe theoretische Zustimmung. Also gehört soziale Gerechtigkeit zum Evangelium oder ökologische Nachhaltigkeit. Da gibt's eine Riesenzustimmung. Dann die Frage zu den eigenen Einstellungen. Da geht's dann schon ein bisschen runter. Und dann zu den eigenen Verhaltensweisen, da geht's dann nochmal runter. Ja, also man nennt das den Knowledge-Action-Gap. Ja, das ist jetzt auch nicht nur etwas für Christinnen und Christen, sondern gibt's auch in der Gesellschaft. Der bildet sich da auch ab. Also das heißt, es gibt auf der einen Seite, theologisch würde man sagen, sehr gute Ergebnisse. Ja, also dann in den eigenen Einstellungen auch hohe, und dann gibt es doch einen gewissen Abbruch, wenn es um die konkrete praktische Umsetzung geht. Und dann gibt es nochmal etwas, was ganz interessant ist, nämlich man kann ja Fragen ganz unterschiedlich stellen. Also man kann Fragen stellen einfach der Zustimmung, oder man kann Leute auch in ein Ranking hineinführen. Was ist denn eigentlich wichtiger? Und immer wenn wir in den Ranking reingegangen sind, also zum Beispiel, was ist wichtiger, nachhaltiges Verhalten oder Evangelisation, dann sind die Ergebnisse auch wieder etwas runtergegangen, ja. Und da hat man dann schon gemerkt, da haben wir schon eine Zielgruppe, wenn wir jetzt nochmal auf die Milieus gucken, wir haben eher konservative, also hochreligiöse Menschen erreicht. Ja, also das waren jetzt, ist jetzt kein, ich sag jetzt mal, sozialökologisches Milieu. Da waren wir nicht stark vertreten mit unseren Leuten, was jetzt auch nicht verwunderlich ist, weil da wenig Menschen sind, die hochreligiös sind und so weiter. Also, aber deshalb sind die Ergebnisse schon überraschend, weil wir eigentlich dachten, gerade in den eher bürgerliche Mitte, konservativ, gehobenes Bildungsmilieu, da sind die Zustimmungen nicht so hoch. Und von daher ist das tatsächlich überraschend. Aber wenn wir eben diese Vergleiche zu Evangelisation, wenn man die Leute sozusagen zwingt, eine Wertung vorzunehmen,
ja,
dann merkt man schon, dass man auch dieses konservative Milieu erreicht hat. Ja.
Und ich glaube, die Priorisierung ist ein wichtiger Punkt, den wir manchmal erleben. Du hast es gesagt, beim Missionsverständnis, das hat uns auch interessiert, weil Stopp Armut kommt von der Lausanner Bewegung her und so weiter. Und ich wollte auch wissen, hat sich da was getan in den letzten Jahrzehnten oder so zu diesem Verständnis von Mission beispielsweise. Und ich glaube, sobald man die Themen Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit kontrastiert und Leute priorisieren müssen, da ergibt sich ein differenzierteres Bild. Das heißt, mein Eindruck wäre, also man müsste das genauer untersuchen, aber es gab mal eine grundsätzliche Zustimmung. Aber vielleicht ist es unter diesen Leuten, die gleich zustimmen, trotzdem in ihren Kirchen, in ihrer Theologie nicht gleich tief und gleich stark verwurzelt. Bei den einen ist das ein zentrales Anliegen, das sich durchzieht, das vielleicht Kerninhalte der Theologie sind, des eigenen Glaubens. Bei anderen anerkennt man, dass es ein wichtiges Thema ist. Mhm. Aber gibt auch noch ganz viel anderes. Und, und anderes ist vielleicht noch wichtiger. Ja. Also da hat man dann so eine gewisse Qualitätstiefe, die dann wahrscheinlich hinten dran steckt bei dieser grundsätzlichen Zustimmung.
Ja. Ja, wenn man Leute dann dazu führt, eben Dinge zu priorisieren, dann merkt man, dann fallen dann diese Themen dann doch wieder ein bisschen zurück. Dieser Knowledge Action Gap, das ist ja ein bekanntes Phänomen, das kann ja eigentlich jeder, der sich ehrlich im Spiegel betrachtet, am eigenen Leben irgendwie feststellen, das ist ja der Klassiker, man findet diese günstige Ferienreise in die Malediven und weiß, man sollte doch eigentlich das nicht tun und findet sich dann mit dem Kompromiss ab, dass man doch fliegt, aber mit schlechtem Gewissen, so dass oder das Schweizer Abstimmungsverhalten ist dann auch oft so, dass man eigentlich weiß, das wäre jetzt ganz gut, um die Unterschicht zu unterstützen und quasi das Leben für die Ärmern erträglicher zu machen, aber dann steigen die Prämien oder dann steigt das und das und dann ist man sich dann oft doch selber am nächsten und so. Das ist ein bekanntes Phänomen.
Genau, da haben wir auch ganz interessant, das haben wir eigentlich abgefragt, also nicht direkt deine Flugreise in die Malediven, aber ist nachhaltiges Verhalten Sünde? Und fast jede zweite Person sagt ja.
Und also nicht nachhaltig, du meinst nicht nachhaltiges
Verhalten. Ja, genau. Entschuldigung. Nicht nachhaltiges Verhalten Sünde. Oder sagt fast jede zweite Person, also 45%, ja, das ist Sünde. Und dann haben wir auch gefragt, schämen Sie sich, wenn Sie sich nicht nachhaltig verhalten? Und fast dieselbe Anzahl sagt ja. Also auch, ich schäme mich. Und dann kommt noch was Interessantes, nämlich, ich habe Gott schon mal für mein nicht nachhaltiges Verhalten um Vergebung gebeten, ja, das sind dann nur noch 30%. Also das ist auch interessant, da gibt's auch noch mal so einen theologischen Gap. Also fast die Hälfte sagt, ja, nicht nachhaltiges Verhalten, ja, Schöpfungsauftrag und so weiter, das ist Sünde. Man schämt sich auch dafür, aber um Vergebung bitten tut man dann doch nicht. Ne? Also das ist auch sehr interessant. Da wird sich auch nochmal lohnen, nochmal weiter mit Interviews drauf einzugehen, was da alles die Leute so, wie sie das begründen würden. Ne?
Ja, ja. Obwohl natürlich die Frage ist, ob das Ergebnis beruhigender wäre, wenn dieselbe Anzahl der Leute, die ein schlechtes Gewissen haben, auch um Vergebung bitten würden. Ja. Weil man dann natürlich auch sagen könnte, ja, quasi Umweltsünden sind schlimm, aber wir haben einen gnädigen Herrn. Und dann ist die Sache auch wieder gegessen. Das ist ja dann, es muss ja dann irgendwo im Verhalten sich auch zeigen. Gab's Überraschungen jetzt, wo ihr sagt, da haben sich eure Hypothesen wirklich gar nicht bestätigt? Also es gibt doch so, also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das abgefragt habt, aber es gibt doch dieses Vorurteil. Und teilweise konnte ich das eben doch auch anekdotisch verifizieren, dass zum Beispiel Menschen mit einem sehr biblizistischen Verständnis, mit einem sehr, sehr wörtlichen Bibelverständnis, auch Menschen, die, das hat dann zu tun mit den Endzeitvorstellungen, die das Gefühl haben, diese Welt ist ein Jammertal und wir werden irgendwann befreit und dann
dann in den Lüften dem Herrn entgegengehen, ja, dass solche Menschen oft einen sehr viel nachlässigeren Umgang mit der Schöpfung haben, weil sie denken, das geht ja eh alles an den Arsch. Also das ist ja eh alles zum Verderben geweiht und wir werden diese Erde sowieso verlassen, also müssen wir um sie auch nicht besonders Sorge tragen. Ja. Hat sich das irgendwie bekräftigt, oder?
Also ich mach's mal ganz genau und die Antwort ist jein. Also, nämlich, du hast eigentlich zwei Fragen gestellt, eine ganz große und eine Konkretion. Die große Frage, spielt grundsätzlich die Hermeneutik, die Bibelauslegung eine Rolle, ob jemand eher wörtlich nimmt oder eher kontextuell oder so weiter? Dort ist die Antwort nein. Die Bibelauslegung im Allgemeinen spielt keine entscheidende Rolle für die Einstellung und das Verhalten. Das hat mich sehr überrascht. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Diese Hypothese, die Mitarbeitenden mussten es zweimal nachrechnen, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein. Ja, aber es stimmt. So, dann haben wir aber genau auch das abgefragt, weil wir gesagt haben, naja, bei diesem Thema Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ist natürlich Anfang der Welt und Ende der Welt, Schöpfung und Eschatologie ganz entscheidend. Und da haben wir genau das abgefragt. Und das ist das Ergebnis. Ja, das hat sich bestätigt. Leute, die sagen, die Erde wird eh zerstört und Gott macht eine neue Erde und deshalb muss ich mich auch gar nicht um Nachhaltigkeit kümmern, weil das hat eh keinen Wert. Am Ende wird eh alles verbrannt sozusagen. Und da
ja, das hat eine innere Logik auch, gell?
Das hat eine innere Logik und die Hypothese wurde auch bestätigt.
Ja. Ich glaube, ein anderer Aspekt war, wo das Bibelverständnis einen Unterschied machte, war bei der Zustimmung der Entwicklungszusammenarbeit. Es war für uns als Dachverband von NGOs noch spannend. Ich glaube, da gab es je konservativer das Bibelverständnis, desto eher sagt man, die Entwicklungszusammenarbeit soll gleich bleiben oder sinken. Mhm. Insofern für uns, dass diese Korrelation in Bezug auf Entwicklungszusammenarbeit war für uns noch interessant.
Also im Gegenüber zu die Entwicklungszusammenarbeit sollte mehr investiert werden.
Genau, quasi. Genau.
Ja. Und je konservativer das Bibelverständnis war, desto eher hat man das Gefühl gehabt, nö, das reicht schon, wie es jetzt läuft, oder eher noch ein bisschen weniger.
So ist es. Ja. So ist es. Ja.
Ja. Ja, das ist spannend. Also was man da alles rauskriegt mit so einer Studie. Was ist denn jetzt das? Ich sage jetzt mal, wir reden ja über Nachhaltigkeit. Was ist denn das Nachhaltige, das sich mit dieser Studie verbindet? Also ihr habt jetzt da einen großen Aufwand betrieben. Da ist auch sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit, sehr viel Geld, sehr viel auch Herzblut reingeflossen. Die Ergebnisse kann man übrigens, muss ich schon sagen, wunderschön aufbereitet auch. Also auch sehr ästhetisch und übersichtlich und so. Ich finde das ganz, ganz stark. Das kann man alles einsehen.
Ja.
What now?
What now? Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist ja äußerst wichtig, dass es nicht nur Forschungsbericht und dann ist Ende. Und das war bei Empirica auch schön und das war uns auch wichtig, da zu sagen, wir sind eine Sensibilisierungskampagne als Stubb-Almuth und wir überbrücken sozusagen die Wissenschaft, die Studie und unsere praktische Arbeit in den Kirchgemeinden durch diese Studie, indem wir einerseits eine zusammenfassende Kurzfassung haben, die schon mal lesbar ist für die Leute, die verdaubar ist, mit auch konkreten Anstößen zum Weiterdiskutieren, weil, seien wir ehrlich, der Forschungsbericht werden wahrscheinlich die meisten nicht ganz durchlesen, diese 200 Seiten.
Ich habe es auch nicht ganz geschafft.
Aber die Zusammenfassung, da mal einen Blick drauf werfen, das war schon ein Mehrwert, jemand als Partner zu haben, der sagt, wir machen nicht nur eine wissenschaftliche Studie, sondern wir überlegen uns, wie können wir das in die Praxis überführen. Und ich glaube, da liegt noch Arbeit vor uns. Also da habe ich noch nicht alle Fazite gezogen, die wir ziehen müssten. Als Kampagne werden wir uns überlegen, jetzt in den nächsten Wochen auch im Rahmen unseres Dachverbandes, was bedeuten diese Resultate für unsere Mitglieder, unsere Hilfswerke, aber für uns als Stubb-Almuth, wie können wir Projekte auf diese Milieus ausrichten, vielleicht die Milieus auch noch besser kennen, die unsere eigene Zielgruppe und die Projekte, die wir haben, die alle hoffentlich was Kleines beitragen, für diesen Knowledge Action Gap zu überwinden.
Ja.
Seien es Kurse oder verschiedene Plattformen, Ressourcen, Tools, Formen für Gottesdienstgestaltung. Wie können wir die noch abstützen, besser auf auf die Studie, so dass es irgendwie besser ausgerichtet wird an dem, was wir herausgefunden haben.
Ja. Ja.
Das ist noch ein Prozess, der dauert wiederum, aber der fängt erst an eigentlich jetzt. Die Arbeit beginnt erst jetzt sozusagen.
Ja.
Aber ich hoffe mir natürlich, dass die Studie auch jetzt unabhängig von uns sonst ein bisschen Kreise zieht, Leute zum Nachdenken anregt, zum Diskutieren. Man darf die Resultate auch kritisieren, dass es irgendwie etwas beiträgt zu dieser Debatte in kirchlichen Kreisen. Ja. Da wäre schon viel gemacht, wenn wir das erreichen würden.
Und man kann ja durch die Ergebnisse jetzt schon mal sehr gut identifizieren, was ist denn positiv und gut und wo sind denn auch Leerstellen. Also ich mache mal ein paar Beispiele. Was wir durch die Studie immer wieder festgestellt haben, dass individuelles Handeln für die Zielgruppe tatsächlich etwas ist, was für sie wichtig ist und wo sie auch im Bereich des sozialen oder des nachhaltigen Verhaltens sensibilisiert sind, auch wenn sie noch nicht alles umsetzen. Was sehr schwach ausgeprägt ist, ist das gesellschaftliche Verhalten. Also wo engagiere ich mich gesellschaftlich? Also es ist eine sehr individuelle Sicht. Das passt auch ein bisschen zum Zeitgeist. Ja. Das hören die Hochreligiösen vielleicht nicht so gern, dass sie da sehr vom Zeitgeist beeinflusst sind. Aber wo engagiere ich mich gesellschaftlich? Im Stadtteil, in Demonstrationen, in Petitionen oder was auch immer. Also das ist sehr schwach ausgeprägt. Oder wir haben natürlich auch viel zum Thema Kirche und Gemeinde befragt. Dort kommt das Thema soziale Gerechtigkeit in Predigten zum Beispiel recht gut vor, Nachhaltigkeit schon weniger. Wo es aber beides kaum vorkommt, vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit ist, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder in Musik. Ja, also ganz konkret, es gibt kaum Lobpreislieder, die das Thema Nachhaltigkeit aufnehmen. Und das ist schon verwunderlich, weil es ja geht, wir haben ja einen Schöpfergott, den wir anbeten. Ja, also wen könnte ich mehr anbeten als den Schöpfergott, der Himmel und Erde gemacht hat, der verantwortlich ist, der uns mit hineingenommen hat als Co-Kreative in diese Welt, in diese Verantwortung und so weiter. Und da gibt's kaum was. Und also da kann man schon sehr gut identifizieren, wo man jetzt anknüpfen kann, wo man vielleicht auch didaktisch jetzt was erarbeiten muss und so weiter. Von daher glaube ich, dass das jetzt eine Gemeinschaftsaufgabe ist von ganz vielen Kirchen, Gemeinden, Gruppen, die sich da miteinander jetzt Gedanken machen können. Was heißen die Ergebnisse für uns und wo kann das bei uns eigentlich mehr vorkommen? Oder sich auch selbst vergleichen mit den Ergebnissen, wenn man mal ehrlich ist. Wie ist das bei mir? Ja, wir haben ja sehr konkret auch abgefragt. Man kann da mal durchgehen. Die ganzen Verhaltensweisen, individuell, gesellschaftlich. Wie sieht das bei uns aus, bei mir aus, in der Familie, in dem Kreis junger Erwachsener, in der Kirchgemeinde und so weiter. Also da kann man schon sehr konkret mitarbeiten, finde ich.
Ja, ist eine spannende Beobachtung, auch das mit den Kirchenliedern oder mit Lobpreisliedern. Man könnte das auch für evangelische reformierte Verhältnisse sich natürlich fragen. Da ist der Prozess, der natürlich zur Verabschiedung neuer Kirchgesangbücher und so führt, dauert ohnehin Jahrzehnte. Das ist jetzt nicht so verwunderlich, dass das vielleicht in Kirchenliedern. Ja, es gibt natürlich diese Schöpfungs-, quasi entsprechend der Schöpfungssalmen gibt es auch Kirchenlieder und es gibt auch so im evangelikalen Bereich Worship-Songs, Lobpreislieder, die irgendwie die Schöpfung zum Thema machen, aber jetzt mit einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung und für die Wertschätzung und Respekt auch einer, die Schöpfung wird dann verklärt quasi, es wird dann in den Liedern wird, ach, die Sonne und der Mond und Sterne, Sonne, Mond und Sterne und all die Tiere und so weiter und die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, aber quasi der prekäre Zustand der Schöpfung oder die Aufgabe, die uns zukommt, auch das Artensterben und eine überhaupt nicht mehr selbstverständlich gewordene Schöpfungsvielfalt und so weiter. Das zum Thema zu machen, das kommt, also da kann ich mich an gar nichts erinnern. Und interessant ist auch, was du jetzt von der Predigt gesagt hast,
Es ist ja so ein bisschen das Vorurteil, dass in hochreligiösen Kreisen sehr viel weniger von Schöpfung und Nachhaltigkeit gesprochen wird in den Gottesdiensten. Sicher weniger als jetzt in Mainline-Churches, in einem normalen, durchschnittlichen reformierten oder evangelischen Gottesdienst. Das wird ja teilweise dann sogar von Hochreligiösen auch kritisiert. Da wird nur noch über Umweltschutz und gerechte Sprache gesprochen und so. Aber die Ergebnisse sind ja gehen ja dahin, dass den Einzelnen, auch hochreligiösen Christinnen und Christen, diese Themen von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit eigentlich sehr wichtig sind. Ja. Und dass es eigentlich Grund genug gibt, das auch in der Predigt anzusprechen oder davon auch zu reden. Ja,
ja, und ich würde sogar noch weitergehen. Also was auch ein überraschendes Ergebnis ist, dass die Natur, die von Gott geschaffene Natur, eine ganz hohe Zustimmung bekommen hat und die ganz wichtig ist und dass ein Schlüssel eigentlich, um das die ganzen Ergebnisse zu verbinden, Schöpfungsspiritualität ist. Also das hat eben, glaube ich, auch typisch hochreligiös, hat was mit dem eigenen Glauben zu tun, ja? Und wo kommt der eigene Glauben, die eigene Spiritualität, wie lebe ich die? Und da haben wir auch sehr gut nachweisen können, je höher die eigene Schöpfungsspiritualität ist, gelebt, desto eher verhalten sich Menschen nachhaltig oder gerecht. Ja, also das ist auch interessant. Und von daher, glaube ich, lohnt sich zum Beispiel auch zu überlegen, wie können wir da Schöpfungsspiritualität miteinander einüben. Ja, und da ist, glaube ich, auch noch Luft nach oben. Da gibt es, glaube ich, sehr wenig. Da wird dann immer so ein bisschen gesagt, na ja, rausgehen, den Baum umarmen, na, muss das sein, ja. Also gibt's, glaube ich, mehr als so Klischees. Und da gibt uns die Bibel ja auch sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ganz vieles an die Hand, wo Schöpfer und Schöpfung zusammenkommen, ne? Und wo wir sagen, ja, über die Natur können wir Gott auch erkennen und loben und seine Größe sehen und so weiter. Also scheint mir etwas zu sein, was gerade sehr praxisnah ist und was auch eine hohe Bedeutung hat.
Ah ja, das ist eine sehr, sehr spannende, ich nehme das so ein bisschen als Schlussrunde jetzt, aber das ist eine spannende Spur, die auch Brücken baut ins nicht hochreligiöse Milieu oder in nicht hochreligiöse Milieus, weil das ist schon ein Phänomen auch beim Thema Spiritualität, mit dem wir uns bei RefLab in ganz verschiedenen Formaten auch immer wieder beschäftigen. Das ist etwas, wo ganz viele Menschen Zugang zu haben, die sogar zu Kirchen und Gottesdiensten nicht wirklich Zugang finden, die sagen nein, aber ganz klassisch eben im Wald oder auch teilweise auch in der Wüste oder im Meer oder wo auch immer, da komme ich irgendwie in Berührung mit einer Macht, die größer ist als ich selber. Da habe ich diese Momente des Being in Awe, des wie sagt man, von Ehrfurcht erfüllt werdens. Da fühle ich mich verbunden mit dem Schöpfer des Universums. Und das ist, ich finde das eine interessante Spur auch für einen Brückenschlag über das hochreligiöse Milieu hinaus, wenn es uns um Nachhaltigkeit, um ökologisches Bewusstsein geht, dann ist Schöpfungsspiritualität ist ein wichtiger Katalysator auch, um diese Ideen und dieses Anliegen konkret werden zu lassen. Weil wenn man sich durch die Schöpfung mit Gott verbunden fühlt, dann tut es dann doch auch weh, wenn man sieht, wie diese Schöpfung leidet.
Ja, absolut.
Ja, ihr Lieben, das war jetzt super spannend. Also vielen Dank für die
Zeit. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, das war echt auch erhellend. Die Studie, die könnt ihr, wie gesagt, runterladen. Wir verlinken euch die beiden, die Kurz- und die Lang-Version für das eingehendere weitere Studium. Und ja, Schlusswort. Mathieu.
Schlusswort vielleicht, ja, der Hinweis für alle die sagen, ja, jetzt was nun, konkrete Schritte. Wir haben eine Webseite, glaube-klimahoffnung.net, und nebst dem Forschungsbericht und dem Kurzbericht gibt's da auch verschiedene Medienartikel, Podcasts, Ressourcen, Tools für Projekte in der Kirchgemeinde, für den Einzelnen, die Einzelne, um da aktiv zu werden. Also wir versuchen auch die Studie weiterzuziehen in den nächsten Monaten mit praktischen Ressourcen und Tools, die da aufgeschalten werden. Das einfach noch ein Hinweis für alle, die ja es ganz praktisch werden lassen möchten.
Grandios. Vielen Dank, Mathieu von Interaction Stopp Armut und Tobi von Institut Empirica und CVJM Hochschule. Es war mir eine Freude.
Die Freude war ganz auf meiner und unserer Seite, glaube ich, oder Mathieu?
Ebenso. Vielen Dank für die Einladung.
Und es lohnt sich wirklich, nochmal reinzugucken, weil wir mit nur 10% der Ergebnisse gesagt. Zum Beispiel, wer hat mehr Angst vom Klimawandel? Die jüngere Generation oder die ältere? Was würdest du sagen, Manu?
Die jüngere?
Ja, schon falsch. Also, es lohnt sich da nochmal reinzugucken.
Schon falsch, genau. Und damit entlassen wir euch, liebe Stammtischhörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
RevLab.